Guten Morgen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, aber es sind tatsächlich 35 Jahre her, dass ich zum ersten Mal diesen Saal betreten habe. Nach einer Freizeit waren wir hier. 35 Jahre. Wow, bin ich alt. Unglaublich. Es ist ja nicht zu fassen. Was ich aber auch nicht fasse, ist, ich glaube, es ist 34 Jahre her, dass ich zum ersten Mal in dieser Gemeinde, dieser Kirche gepredigt habe. Und seitdem fast jedes Jahr, wenn man mal Corona ausnimmt. Wie haltet ihr das aus, habe ich mich auch gefragt. Die laden mich immer wieder ein. Da muss irgendwie ein sehr gnädiges Bestreben da sein. Zwei kleine Mädchen, 4 Jahre alt, fragen sich, sag mal, sagt die eine zu der anderen, warum ist es in der Kirche eigentlich immer so unglaublich ruhig? Da sagt die andere, das ist doch völlig klar, weil das der Ort ist, wo man am allerbesten schlafen kann. Warum sage ich das? Vielleicht ist ja heute Morgen jemand um 6:15 schon aufgestanden, obwohl es erst 7:15 war. Also vergessen, dass die Zeit sich umgestellt hat. Für diejenigen, die das so erlebt haben, halte durch. Du schaffst das, auf jeden Fall. Ich habe 2 Fragen. Frage 1, wer hat schon mal eine Situation erlebt, wo er oder sie herausgefordert war, in Gefahr stand aufzugeben, und hat dann auch irgendwann das Handtuch geworfen, nach dem Motto, funktioniert sowieso nicht. Das war jetzt eine interaktive Frage. Oh, ihr seid ja richtig gut drauf. Und dann wäre nämlich jetzt meine 2. Frage. Also bei mir war das übrigens auch so. In der Schulzeit, bei Mathematik, Chemie und Physik, habe ich irgendwann das Handtuch geworfen. Habe gesagt, es bringt überhaupt nichts. Aufgehört, was dafür zu tun. So steht's auch jetzt auf dem Zeugnis, unwiderruflich. Die 2. Frage ist aber noch die gewesen, wer von euch erlebt oder erlebte Herausforderungen und ist dran geblieben, obwohl er oder sie am liebsten das Handtuch geworfen hätte? Gehen schon mehr Arme hoch. Ich würde gerne, weil es ist ja oft so, müsst ihr wissen, wenn Menschen predigen, dann predigen die sehr oft über Dinge, die gerade so ein bisschen auch aktuell sind im eigenen Leben, weil meistens ist das Authentischste. Und weil ich auch gerade so ein paar Herausforderungen habe, die mich ziemlich nerven und die auch echte Herausforderungen sind, habe ich mir gedacht, ich möchte mit euch mal darüber nachdenken, fordernden Zeiten trotzdem nicht aufzugeben, dran zu bleiben und zu vertrauen, dass da jemand ist, der für größer ist und dem alles möglich ist. Das kann sein, das ist vielleicht, ich habe einfach so Dinge mal so aufgeschrieben, allgemein aufgeschrieben. Es kann sein, du hast vielleicht irgendwann von einem Arzt eine Diagnose bekommen, die dir nicht gefällt. Es kann sein, dass du einen unglaublich großartigen Traum hattest und er ist geplatzt, zunächst mal wie so eine Seifenblase. Ein Mensch ist auf einmal nicht mehr da. Und viele andere Dinge können herausfordern. Ich setze mal ein Statement an den Anfang, was sich vielleicht für dich ein bisschen komisch anfühlt. Ich glaube zutiefst, dass jede Herausforderung in unserem Leben am Ende, wenn sie denn überstanden ist, uns stärker gemacht hat und nicht schwächer. Und das ist das, was mich antreibt und das ist der Grund, warum ich versuche, in meinem Leben dran zu bleiben, weil ich den Wunsch habe, bis zu meinem letzten Atemzug stark zu sein, in der Nachfolge hinter Jesus her. Ich möchte nicht aufgeben. Ich möchte es einfach nicht. Und ich bete dafür, weil wir sind Menschen. Aber vielleicht denkst du jetzt spontan, wieso stellt er sich da vorne hin, ohne mein Leben zu kennen, und macht so eine provokative Aussage. Ich werde gestärkt daraus hervorgehen. Weil es gibt wirklich Herausforderungen, die extrem sind. Und da rede ich jetzt nicht von meinen, sondern von Herausforderungen, vielleicht von Menschen, die hier in diesem Saal sind. Und trotzdem stehe ich zu dieser Herausforderung, weil erstens, ich kenne Menschen, die diese Aussage bestätigen würden. Zweitens, weil ich in bestimmten Situationen auch diese Erfahrung gemacht habe. Aber drittens, und das finde ich viel großartiger, weil die Bibel voll ist von Menschen, die das erlebt haben. Und so eine Person, mit der möchte ich gerne, ich kann das leider jetzt nicht die ganze über die Person total alles besprechen, ist viel zu viel, aber diese Person würde ich euch gerne, eine dieser Personen euch mal vorstellen. Eine Person aus dem Alten Testament. Wer hat schon mal was von dem Namen Josef gehört, außer dass es ein schöner Vorname ist? Kennt ihr Josef in der Bibel? Vielleicht. Wenn du ihn noch nicht kennst, du wirst ihn heute kennenlernen. Ein wirklich genialer Typ. Er war, kam aus einer Großfamilie, war der Zweitjüngste. Der Zweitjüngste zu sein ist ganz schlecht. Ich war der Jüngste, das war super. Immer schön verhätschelt worden von meinen großen Brüdern. Aber der Zweitjüngste, kritisch. Aber Josef war ein cooler Typ. Ich lese euch mal was vor, was er zunächst, ich weiß nicht, wie alt er war, ich würde sagen zwischen 18, 19 Jahre alt. 1. Mose 37, lese ich euch mal 5 Verse vor oder 6, um reinzukommen in diese Geschichte, in diese Person von Josef. Sein Vater hatte ihm gesagt, hey, du musst mal zu deinen Brüdern gehen, musst mal nachschauen, wie es denen so geht. Der Kleine mit dem Essenstopf musste zu den Großen laufen. Und dann steht da in 1. Mose 37, Vers 18, seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Kurze Erklärung dazu, weil sonst kommt das ein bisschen plötzlich. Die waren einfach neidisch auf ihn. Der Vater hatte mit seinen beiden jüngsten Söhnen irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis und hat dem Josef einen sehr teuren Mantel geschenkt und er hat ihn so ein bisschen, der Vater hat ihn auch verhätschelt, das muss man sagen. Die großen Brüder fanden das ziemlich blöd und die waren so eifersüchtig und so voller Wut, dass sie, als sie ihn gesehen haben, gesagt haben, wir entscheiden uns, ihn zu töten. Vers 19, da kommt ja der Träumer. Könnte ich jetzt auch noch was zu erklären. Er hatte immer so Träume und liest die Geschichte mal selber. Sehr spannende Geschichte. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tieferen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen. Und zu seinem, vielen Dank. Und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand. Sie warfen ihn in den Brunnenschacht und setzten sich daneben, um zu essen. 20 Jahre später erzählen sie von dieser Situation, dass sie stundenlang die Schreie ihres Bruders gehört haben. In diesem Brunnen, wo kein Licht, wo Finsternis war, wo er wirklich Todesängste hatte. Und weißt du, ich denke, an diesem Morgen ist Josef nicht aufgestanden nach dem Motto, so ein wunderschöner Tag heute. Ich werde bestimmt in einen Brunnen fallen. Deswegen nehme ich mir zur Vorsicht mal eine Kletterausrüstung mit und eine Stirnlampe, damit ich gewaffnet bin. Das wird ein guter Tag. Sowas nicht. Völlig aus dem Nichts kam die Situation. Und er war im Brunnen. Ohne Vorwarnung, voller Angst, Schmerzen, Panik. Und voller Verzweiflung. Es gibt so eine etwas fragwürdige Theologie, die sagt, Christen gehen immer from blessing to blessing, from glory to glory. Christen haben nur Segen, Christen haben es immer gut. Christen wird es niemals schlecht gehen. Der Film hat das gerade schon gezeigt. Und wenn du mal in der Bibel liest, zumindest in der, die ich lese, und ich glaube, ich habe eine echte, steht da kein Wort von, dass auch Christen überrascht werden können von Dingen, die ziemlich schlimm sind. Und ich sage das wirklich, wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil wir sind alles Menschen und keiner von uns wünscht sich so ein plötzliches, so eine plötzliche Veränderung im Leben. Was auch immer es ist. Und ich habe mich gefragt, also wirklich ehrlich gefragt, und frag dich das auch, bist du, bin ich für solche Brunnenmomente vorbereitet? Und das Zweite, was ich mich gefragt habe, wenn du drin bist im Brunnen, weißt du, wie du wieder rauskommst aus dem Brunnen? Weiß ich, wie ich wieder rauskomme aus diesem Brunnen? Die Geschichte von Josef ging ja noch weiter. Er ist in diesem Brunnen, für die die Geschichte nicht kennen, er ist da nicht elendig verreckt. Die Brüder haben ihn verkauft als einen Sklaven nach Ägypten. Und er wurde sozusagen weitergereicht und weitergereicht. Irgendwann war er bei einem hohen Staatsbeamten. Und die Frau von diesem Staatsbeamten fand ihn so toll, dass sie ihn unbedingt in ihr Bett ziehen wollte. Und der Staatsbeamte hat es als Ehebruch verstanden und er war wieder im Gefängnis. Ach, das war eine Geschichte, Leute, dieser Mann hatte echt Probleme. Aber nach langer Zeit wendet sich alles zum Guten. Durch bestimmte Träume, die er hatte, hört der König, der Pharao von Ägypten von ihm. Und er lässt ihn sozusagen kommen, weil er auch Antworten brauchte. Und auf einmal, ganz plötzlich, war er der zweithöchste Regierungsbeamte in diesem Reich der Pharaonen. Es wendet sich zum Guten. Es wendet sich zum Guten. Und 13 Jahre später trifft Josef seine Brüder wieder. Die kommen nach Ägypten, weil in Israel eine große Hungersnot ist. Sie haben nicht mehr genug zu essen. Sie erkennen ihn zunächst nicht. Und dann erkennen sie ihn und sehen, dass er derjenige ist, der sie am Leben erhält. Und da steht eine Aussage in 1. Mose 45. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. In einer anderen Übersetzung steht, ihr meintet es böse mit mir, aber Gott meinte es gut. Das sagt er im Nachhinein. Ein ganz wichtiger Punkt, der ist mir wirklich wichtig. Egal was in meinem, in deinem Leben passiert, das Schlechte, das Böse, die Krankheit, was auch immer, kommt nicht von Gott. Ich sehe in euren Gesichtern, dass ihr vielleicht nicht alle das so seht, aber Gott schickt uns nichts Böses, weil sein Charakter Liebe ist. Ich habe einen Spruch gelesen, der hat mir sehr gut gefallen. Handschrift. Leid, Ungerechtigkeit und Schmerz recycelt er mit einer göttlich liebenden Hand und macht das dann zu einem Unterschied in meinem Leben, in meinem Herzen, in meiner inneren Freiheit und führt mich zu dem, wo er mich gerne sehen möchte. Weißt du, Negative, aber er nutzt es. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Wenn er es denn schicken würde, würde ich im Leid unbedingt zu 100% an Gott zweifeln. Dann würde ich sagen, wie kann die Bibel von diesem Gott der Liebe sprechen? Wie kann dieser Gott so viel Leid zulassen? Wie kann dieser Gott das zulassen, was wir im 21. Jahrhundert in Israel, in der Ukraine und überall in Nigeria sehen? Wie kann das sein, wenn es ein Gott der Liebe ist? Das Thema will ich jetzt nicht aufmachen, dann sitzen wir damit auch hier. Aber Gott schickt nicht das Böse, aber er nutzt es. Ich habe das mal so aufgeschrieben. Wir sehen oft die Brunnen und Gefängnisse. Gott sieht weiter. Wir sehen das bei Josef. Wir sehen die Hungersnot. Und Gott sieht die Kornkammern. Ich sage deswegen Kornkammern, weil Josef den Auftrag hatte, in Ägypten Kornkammern anzulegen, damit die Ägypter keine Hungersnot haben würden. Gott sah die Kornkammern. Ich sehe oft den Zerbruch. Aber Gott sieht seine Möglichkeiten. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Lenny, wenn du die mal eben an die Wand katapultieren würdest. Ich bin kein Japan-Spezialist, aber das, viele von euch wissen, was das ist. Das ist eine Flickkunst in Japan, Kintsugi heißt die, wo Folgendes gemacht wird, damit ich es jetzt nicht blöd erkläre. Was habe ich getan? Ich liebe ChatGPT und habe KI gefragt, nochmal, um es wirklich zu erklären. Dieses Kintsugi ist eine traditionelle japanische Reparaturtechnik und zugleich eine tiefsinnige Philosophie. Wörtlich bedeutet das Wort Goldverbindung oder mit Gold zusammenfügen. Dabei werden zerbrochene Keramikstücke nicht versteckt oder unsichtbar geklebt, sondern mit Lack und Gold, Silber und Platinpulver wieder zusammengesetzt. Die Bruchlinien bleiben sichtbar, betont und machen das Objekt zu einem einzigartigen Kunstwerk. Also bei dieser Art des Handwerks geht es also darum, dass etwas repariert wird und besser wird. Diese beiden Schalen, die ich da gesehen habe, die ich mir aus dem Netz gezogen habe, kosten ungefähr 400 Euro. Kleine, pisselige Keramikschale, 400 Euro. Also ein im Wert verhundertfacht durch diese Technik. Wir haben über Zerbruch gesprochen. Jetzt denkst du vielleicht, jetzt muss ich aufpassen. Das heißt also, wenn ich zerbreche, werde ich wertvoller für Gott. Falsch gedacht. Der Einschub muss sein. Ich glaube, du hast das heute Morgen schon gesagt, Philipp. Gott liebt Menschen. Und Gott liebt Menschen bedingungslos. Und wir, du und ich, wir können daran, dass Gott uns lieben soll oder mehr lieben soll, nichts machen. Er hat sich entschieden, dich zu lieben, wie du bist, bedingungslos. Egal, was du tust, egal, was in deiner Vergangenheit war, egal, was in deiner Zukunft ist. Das ist eine Konstante. Gott sagt, ich liebe dich, setz deinen Namen ein. Das ist eine Konstante. Warum bringe ich dieses Beispiel? Weil es mich sehr bewegt und auch gerade in Bezug auf das Leben von Josef genau passt. Josef hat Zerbruch erlebt und zwar so krass, wie wahrscheinlich in diesem Raum noch nicht jemand hatte. Totalen Zerbruch. Und dann kam nach dem Zerbruch kam die Segenszeit. Wurde er sozusagen mit Gold wieder von Gott geflickt, damit der Zerbruch ihn nicht mehr so wehtat. Und dieser Segen in Ägypten ging dann weiter, dass später sein Vater mit seiner ganzen Familie mit 70 Personen auch nach Ägypten kam und dort versorgt wurde. Der nächste Segen. Und später, als aus diesem kleinen Volk Israel ein großes Volk wurde und als Mose, andere Geschichte, anderer Zeitpunkt, dieses kleine Volk aus Ägypten wieder herausführte, waren es 1,2 Millionen Menschen. Segen über Segen. Aus diesem Zerbruch entstand Segen für dieses Volk Israel. Ich finde das großartig, was da passiert ist, weil Gott, und das möchte ich mir immer wieder sagen, sag dir das bitte auch, Gott sieht immer weiter, als du sehen kannst. Wir brauchen für die nächste Kurve, das Beispiel kennt ihr, ein adaptives Seitenlicht in der Dunkelheit. Dann haben wir zumindest ein bisschen Erhellung auf der Straße. Aber Gott sieht die ganze Strecke, die vor deinem Leben steht. Du jung bist, die ganze Strecke. Wenn du ein bisschen älter bist, die ganze Strecke. Wenn du älter und alt bist, das, was noch kommt, sieht Gott. Er sieht es bis ins Detail. Das finde ich schön. Zu diesem Segen, was Gott diesem Volk Israel gegeben hat, doch ein kleiner Seitengedanke, der nur indirekt was mit dem Thema zu tun hat. Die Bibel spricht davon, dass dieses Volk der Augapfel Gottes ist. Die Bibel spricht davon, dass wer dieses Volk anrührt, es mit Gott zu tun bekommt. Und wir haben alle in den letzten Monaten oftmals mit Kopfschütteln festgestellt und mit Traurigkeit, was zum Beispiel im Gazastreifen passiert ist. Und wir verstehen auch vieles nicht. Aber Christen haben einen Punkt, der muss trotzdem konstant sein. Christen stehen hinter Israel. Nein, Christen stehen nicht hinter allem, was Israel tut. Aber Christen stehen hinter Israel, weil dieses Volk der Augapfel Gottes ist. Und wenn wir die Bibel mal ganz spannend lesen in der Prophetie, wissen wir, was mit diesem Volk noch an Schwerem, aber auch an Großartigem geschehen wird. Warum sage ich das? Nicht, weil ihr da ein Problem habt, aber ich bin wirklich traurig darüber, wenn ich sehe, was man so Negatives über die Juden hört, wie Antisemitismus immer mehr wieder um sich greift. Und wir als Kinder Gottes dürfen uns hinter dem das stellen, was Gott selber sagt. Mein Augapfel, macht da nichts dran. Klammer ist geschlossen. Das war nur ein Zwischengedanke, der mir unglaublich wichtig ist. Gerade in einer Zeit wie dieser, dass wir als Christen, ja, wir dürfen Flagge zeigen, auch zu vielen anderen Dingen. Und ich liebe es zu sehen, wenn Menschen für Jesus brennen. Ich liebe es, wenn Menschen sagen, das ist meine Message an die Welt, Jesus Christus. Ich würde euch gerne zum Schluss, es ist noch nicht ganz Schluss, du brauchst gar nicht auf die Uhr zu gucken. Ich habe die gar nicht im Auge, die Uhr, wie immer. 5 Tipps geben, weil wir haben ja gesagt miteinander, wenn wir im Brunnen sind, ziemlich blöd, wie kommen wir wieder raus? Und wahrscheinlich gibt es viel mehr Tipps als die 5, die ich jetzt mir aufgeschrieben habe. Aber ich sage es euch trotzdem. Der erste Tipp steht in Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Die Frage, die ich jetzt stelle, musst du nicht offen beantworten. Hast du schon mal in deinem Leben kurz gedacht, dass Gott dich doch gerade mal übersieht? Gott scheint so viel zu tun zu haben, er übersieht mich. Oder aber, ich verstehe ihn überhaupt nicht. Und dieser Vers ist so wichtig, weil im griechischen Grundtext hat dieser Vers noch eine andere Gewichtung. Ist fast identisch. Aber man kann auch lesen, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie, nie verlassen und dich nicht, nicht im Stich lassen. Also wenn du das im Griechischen liest, merkst du, dass dort dieser Vers noch eine Doppelbetonung hat, dass es Gott wichtig war, diese Doppelbetonung uns Menschen mitzuteilen, dass er es nicht machen wird. Er wird dich und mich nicht verlassen. Auch wenn unsere Gefühle möglicherweise manchmal mit uns da ziemliche Spaziergänge machen. Der zweite Tipp. Der zweite Tipp ist, dass wir uns in guten Zeiten aufschreiben, was Gott Gutes getan hat. Es gab, ich glaube, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber beim Volk Israel gab es eine Anweisung früher, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu erklären, da gab es eine Schatulle, nenne ich das mal, wo das Volk Israel so ganz viele Segensdinge reingepackt hat, ich nenne es mal so. Ich habe nur den Begriff aus der Elberfelder Übersetzung im Kopf und den versteht kein Mensch, die Kleinodien, entschuldigt, ich weiß gerade nicht, wie ich es übersetzen soll. Aber diese, ich nenne es jetzt mal Schätze der Vergangenheit, sollten sie immer mitnehmen, egal wo sie waren. Sie sollten die aufbewahren und dafür sorgen, dass sie ihnen nicht geklaut würden. Wenn du dir aufschreibst, wo Gott dein Leben gesegnet hat, wo Gott für dich war, wo du es so deutlich gemerkt hast, schreib dir das auf. Schreib es dir auf, für ein Tagebuch, was auch immer. Und wenn es dir schlecht geht, nimm dieses Buch und erinnere dich an das, was Gott für dich getan hat. Und ich bin davon überzeugt, auch wenn die Situation vielleicht nicht sich geändert hat in dem Moment, dein Herz wird neue Dankbarkeit bekommen. Davon bin ich zutiefst überzeugt und habe es selber erlebt. Der dritte Tipp, der klingt jetzt vielleicht so normal, und trotzdem ist es nicht. Bringe deinen Schmerz und deine Fragen zu Gott. Wusstest du, dass es in der Bibel ein Buch gibt, das nennt sich die Klagelieder? Ich weiß nicht, wie alt ich geworden bin, bevor ich dieses Buch überhaupt mal zum ersten Mal gelesen habe. Ich bekenne es. Als Teenager habe ich es nicht gelesen. Und als ich jung verheiratet war, habe ich es auch nicht gelesen. Später halt. Und dann ist mir aufgefallen, Junge, Junge, dieser Jeremia, so heißt der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, der hat ja ganz schön Gas gegeben, auch mal gegen Gott, und hat geklagt und gemacht und getan, dass ich mich jetzt gar nicht trauen würde, so mit Gott zu sprechen. Weißt du was? Gott hält das alles aus. Er hält das zu 100% aus. Du darfst klagen. Du darfst deinen ganzen Frust am Kreuz ablegen. Du darfst deinen ganzen Frust am Thron von Gott ablegen. Er hält das aus. Ich habe auch schon mal im Gebet, es macht mich jetzt nicht zum guten Prediger, aber egal, ich habe zu Gott mal gesagt, Gott, das finde ich scheiße. Ich habe es gesagt. Wisst ihr, Klartext kann Gott verstehen. Du musst ihm nicht sagen, weil wir so groß geworden sind, ach Herr, ich bin gerade ein wenig verstimmt über diese Lage, mögest du mir bitte helfen? So ein Blödsinn. Sag ihm doch, wie du denkst. Und dann kommt er. Wann er kommt, weiß ich nicht, aber er kommt. Aber wenn Gottes Kinder so sauer sind, habe ich mich oft dran gedacht, ich hatte gestern unsere 4-jährige Enkelin zu Besuch. Wir haben ja so ein paar Enkel. Und die Kleine ist halt stark traumatisiert und manchmal dreht die so am Rad, dass es schwierig ist, ihr zu begegnen. Und ich habe dann mich um sie gekümmert und selbst als sie sich so aufgeregt hat und nichts gemacht hat, was man ihr gesagt hat und geschrien hat, ich gebe zu, ich fand sie ziemlich süß. Und nachher hat es auch funktioniert und wir haben schön gespielt und das war in Ordnung. Warum sage ich das? Gott findet dich immer süß, weil er dich eben, ich erwähne es nochmal, so unfassbar lieb hat. Deswegen, und das solltest du dir auch merke, und ich muss mir das auch merken, wenn du deinen Schmerz nämlich nicht zu Gott bringst, wird Bitterkeit dein Herz zerfressen. Der vierte Tipp, den finde ich auch normal und trotzdem anscheinend nicht normal. Der vierte Tipp ist, bleib in Gemeinschaft.
Was heißt Gemeinschaft?
Hab Kontakt zu Menschen. Sei kein Eremit, der meint, ich mache das alles alleine mit Jesus und mir. Ich wünsche dir, dass du Menschen hast, denen du vertraust, dass du echte Freundschaften lebst. Ich wünsche dir, dass du in einer Kleingruppe bist, wo du offen und ehrlich das sagen kannst, was dein Herz berührt und wo man füreinander betet. Ja, und ich wünsche dir, wenn das noch nicht der Fall ist, sei Teil einer Kirche. Ich muss sagen, sorry Alina, ich kenne dich nicht, aber mich hat das heute Morgen wirklich berührt, auch wie ihr das so gemacht habt. Du möchtest einfach Teil einer Kirche sein und das ist so unglaublich wichtig. Weil man dann erlebt, dass da auch nicht immer alles perfekt ist. In welcher Familie ist das perfekt? Aber man braucht es, um aufgefangen zu werden, um selber aufzufangen, um Ermutiger zu sein, um Ermutigung zu bekommen und so weiter. Wir brauchen einander. Das ist das Bild, das hast du, Marco, heute Morgen gebraucht, von diesem einen Körper. Wir sind nun mal so zusammen, dass wir einander brauchen. Wenn ich jetzt meinen Arm abhacken würde, weil ich sage, da habe ich manchmal so ein Kribbeln drin, weg damit, das wäre nicht so schön, weil erstens sähe es doof aus und zweitens, ein Arm fehlt halt dann. Wir brauchen einander. Leute, wir brauchen einander. Und manchmal hat man auch ein bisschen Hals auf den einen oder anderen, das mag ja sein, ich alles schon, aber wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um im Schmerz auch weiterzukommen. Und wisst ihr was? Ich bin vielleicht ein bisschen naiv, aber ich glaube tatsächlich, dass Kirche oder Gemeinde der Ort ist, wo es Antworten gibt auf unsere Fragen. Dass es der Ort ist, wo es wirklichen Trost gibt. Dass es der Ort ist, wo Ermutigung stattfindet. Dass es der Ort ist, wo Förderung stattfindet. Wo junge Christen gefördert werden, an die Hand genommen werden. Nicht mit du musst, du sollst, du darfst, sondern an die Hand genommen werden und gefördert werden, im Glauben stark zu werden. Gerne so viel mehr erzählen, aber das ist jetzt nur mal so ein kleiner Teaser, sagt man, glaube ich. Und der fünfte und letzte Tipp, der ist wichtig. Alle Tipps waren wichtig. Der fünfte und letzte Tipp habe ich genannt, habe eine hörende Haltung. Was meine ich damit? Wir wissen, dass Gott der Vater im Himmel der liebende Papa ist. Wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist am Kreuz. Der Sohn, der die Schuld auf sich genommen hat. Meine Schuld, deine Schuld. Und dann gibt es da auch noch den Heiligen Geist. Und manchmal denke ich, dass dieser Heilige Geist hier und da in christlichen Kreisen so ein bisschen immer so außen vor steht. Ach ja, der Heilige Geist. Und du Kapazität in der Dreieinigkeit, wenn du ihn nicht konkret einlädst und hörst, was er dir zu sagen hat. In der Stille ihn anzusprechen und sag, ich habe das ehrlicherweise gestern Morgen gemacht, es gibt eine Sache, die mich wirklich in meinem Leben sehr stört, eine große Herausforderung ist. Und ich kenne die Wurzel nicht. Ich kenne sie nicht. Gestern Morgen, als ich mit meiner Frau gebetet habe, habe ich es so ausgedrückt. Heiliger Geist, bitte zeig mir die Wurzel für diese Herausforderung. So dürfen wir reden. Wir dürfen zu dem Heiligen Geist sprechen. Und er wird uns Antworten geben. Ich würde euch gerne noch ein Beispiel, ist gut, ein Beispiel sagen. Meine Frau und ich wir sind so ein bisschen in Seelsorge und sowas unterwegs, machen so etwas und wir dürfen das auch zum Beispiel bei einem Kongress machen. Und bei diesem letzten Kongress, da kam jemand auf mich zu und er sagte, ich möchte gerne, dass sie oder du, ja du gesagt, dass du für mich bei Gott hörst, ob Gott dir etwas sagt für mich. Das ist immer eine Herausforderung, oder? Und dann sind wir zusammen in einen Raum gegangen und wir waren eine Viertelstunde in diesem Raum oder 20 Minuten, ich weiß es nicht. Und ich habe Gott gesagt, Gott, Heiliger Geist, ich kenne diesen Menschen nicht. Gib mir irgendein Bild, was ich ihm sagen kann, damit er vielleicht eine Weisung bekommt für irgendetwas. 10 Minuten Stille. Was geht in meinem Auge, von meinem geistlichen Auge her? Ich sehe einen Blick aus einem Hotelzimmer in Hamburg an der Außenalster, wie Containerschiffe da an diesem, war wunderschön, wie das da vorbeigeht. Ich dachte, Jesus, Heiliger Geist, sorry, was soll das mit diesem Bild? Was kann ich nichts mit anfangen. Aber ich habe versprochen, ich werde dieses Bild weitergeben. Wir haben gesagt, so, ich würde jetzt gerne einfach dir sagen, was ich gesehen habe. Vermutlich ist es keine Hilfe für dich, aber ich sag's dir trotzdem. Habe ich ihm erzählt, ich habe den Hafen gesehen, die Containerschiffe gesehen, in Hamburg war ganz klar. Und auf einmal wird dieser junge Mann mehr oder weniger kreidebleich. Und er sagt, das ist jetzt krass. Vor einem Jahr waren wir als Firma hier, haben einen Ausflug gemacht nach Hamburg. Ich war auf der Reeperbahn. Ich war im Bordell. Ich bin fremdgegangen und habe es meiner Frau bis heute nicht erzählt. Und mit Tränen in den Augen haben wir diese Sache gemeinsam vor Gott gebracht und er ist mit dem Ziel, es seiner Frau zu erzählen, nach Hause gefahren. Vielleicht klingt das in euren Ohren interessant. Für mich ist das einer von vielen Beweisen, wie lebendig und klar und kraftvoll der Heilige Geist in deinem und meinem Leben wirken kann und wirken möchte. Es gibt viele andere Tipps vielleicht, aber ich wünsche uns miteinander, dass uns der Brunnen nicht schreckt, weil wir wissen dürfen, wohin die Leiter geht. Und wisst ihr was? Leitern gehen ja sowieso immer nach oben. Und da ist immer jemand, der zuhört. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich würde euch gerne segnen, einen Segen zusprechen. Zum Schluss. So im Sinne, dass Jesus das zu mir sagt. Und auch zu dir sagt. Nicht du musst deinen Weg planen. Ich, Jesus, werde es tun. Nicht du musst deine Fesseln lösen. Ich, Jesus, werde sie lösen. Nicht du musst dich versorgen. Werde es tun. Nicht du musst den Gefahren gewachsen sein. Ich, Jesus, bin es. Nicht du musst Hindernisse überbrücken. Ich, Jesus, trage dich darüber. Nicht du musst mit Niederlagen fertig werden. Ich, Jesus, werde mit ihnen fertig und werde daraus neue Siege machen. Halleluja. Nicht du musst dich bei Entscheidungen auskennen. Ich, Jesus, kenne den Weg für dich. Nicht du musst bis zum Ziel durchhalten.
Ich, Jesus, halte dich.
Sacharja 4,6. Was du vorhast,
wird dir nicht durch die
Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und bei diesem Versprechen wollen wir dich, Jesus, und wollen wir dich, Heiliger Geist, beim Wort nehmen. Ich danke dir, dass du mich kennst. Und ich danke dir von Herzen, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum kennst. Und dass du jeden Einzelnen mit einer unendlichen Liebe überschüttest. Und dass du für jeden Einzelnen das Beste im Sinn hast.
Ich bete darum,
dass jeder hier das von Herzen sagt: Jesus, mach das so, wie du es möchtest. Sagen, Herr, wir brauchen dich. Aber wir wollen dir auch sagen, wir lieben dich. Und wir wollen gerne diese Liebe auch weitergeben zu Menschen, die dich nicht kennen. Wir haben die beste Botschaft. Und ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ich danke dir dafür, dass ich mit dir leben darf und dass ich weiß, du bist für mich. Für diese Gemeinde, für diese Kirche, dass du sie mit Segen überschüttest, Ermutigung gibst, da wo das notwendig ist, Hilfe gibst in jedem Bereich. Und ich danke dir, dass wir Gesegnete sind miteinander. Von dir, Papa, von dir, Jesus, und von dir, Heiliger Geist. Amen. Amen.